Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
So, dann wollen wir mal. Das ist die Folge 537 des CC2 Audiocast. Ich begrüße alle Damen, alle Herren, alle Freunde, alle Freundinnen, alle, die gespendet haben, alle, die nicht gespendet haben, alle, die, die gelobt haben, alle, die, die beschimpft haben. Nee, es waren ja zwei oder drei, also nicht erwähnenswert. Und alle, die, die mich unterstützt haben mit Rat und Tat und Meinungen. Ich freue mich, dass es gestern doch noch gelungen ist, die Sendung wie versprochen online zu stellen, auch mit einigen Problemen. Darüber werden wir dann gleich am Anfang sprechen. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Themen, zum Beispiel ist das www 25 Jahre alt geworden. Und ja, dann gibt es noch ein paar Sachen. Interessant vielleicht mal über die Grenzen der Meinungsfreiheit im Internet zu sprechen und IrisScan, eine neue Sicherheit im technischen Bereich, die seit vielen, vielen Jahren vor sich hin dümpelt, aber jetzt möglicherweise interessant werden könnte. Naja, und dann vielleicht noch ein paar Roboter betrachten, die künftig Pakete austragen sollen oder ausrollen sollen oder irgend sowas. Aber fangen wir erstmal mit der Fernsehsendung an. Ja, es war ein ziemlich heißer Ritt, nachdem der erste Termin ja nicht geklappt hat, der 27.04. und ich das verschoben habe auf den 7.08. gab es da auch noch im Vorfeld eine ganze Menge Probleme. Und diese Probleme, naja, nachdem die Sendung dann produziert war, nachdem die ersten Gehversuche mit dem Schnittprogramm, Cinelera ist das, ganz gut verlaufen sind, nachdem es dann gelungen ist, vier Spuren auch anzulegen und zu schneiden, ja, sicherlich noch nicht optimal, ein bisschen holprig auch von der Bedienung her, weil die ganzen Funktionen gehen nicht auf einmal in den Kopf hinein. Ja, und dann kamen noch andere Probleme dazu. Wir haben zum Beispiel von einem Tablet-Computer den Bildschirm mitgeschnitten. Und zwar mit einer App, die vorher geladen wurde. Und das sah eigentlich ganz gut aus. Beim Schnitt haben wir dann gemerkt, dass diese App das Bild aufgezeichnet hatte mit 30 Frames pro Sekunde, während wir normalerweise mit 50p arbeiten, also mit 50 Bildern pro Sekunde progressiv. So, das gab dann beim Schnitt auch Probleme, weil es zeitlich gar nicht zueinander passt. Wir haben versucht zu konvertieren, aber das hat aus irgendwelchen Gründen auch nicht geklappt. Also haben wir den ganzen Krempel stückchenweise auseinandergeschnitten und da reingeschnitten, wo es hingehörte. Aber das ist auch eine Arbeitsweise in der Steinzeit, möchte ich mal sagen. Da muss auch noch daran gearbeitet werden. Mittlerweile ist es aber gelungen, dass wir diese Mitschnitte von einem Telefon, vom Android oder einem Flachcomputer auch mit 50p machen können, sodass wir diese Probleme nicht mehr haben. So, dann das Ausspielen aus Cinelera. Das hat tatsächlich bis auf ein paar Minuten 17 Stunden gedauert. Und es ist ja nicht schlimm, wie Humphrey erzählt hat, wenn es keine 14 Tage dauert. Er meint damit wahrscheinlich von Sendung zu Sendung, vergisst, dass wir auch noch aufzeichnen und schneiden müssen. Aber so Lässlichkeiten, die übersehen wir natürlich. Also, das ist natürlich ziemlich lang. Und da müssen wir mal sehen, was da die Ursache ist. Möglicherweise muss Cinelera auf unserem System neu kompiliert werden und auch die Multicore-Unterstützung mit einkompiliert werden, weil es scheint irgendeine Standardversion zu sein, die wir jetzt zum Laufen bekommen haben. Das ist eine nächste Geschichte. So, dann mit dem Ton. Da war einer dabei, der meinte, man müsste einen Filter drüber jagen. Wie üblich beim Fernsehen sind zu wenig Höhen da. Okay, muss ich mir nochmal genau anhören. Habe ich noch nicht angehört. Kann sein, kann auch sein, dass es bei der Nachbearbeitung beim Umkodieren passiert ist. Das ist noch zu ermitteln. Was mir gar nicht gefallen hat, das war die Ausleuchtung. Wir kommen mit dem Scheinwerfer nicht aus und ich habe diese Problematik mit dem technischen Leiter von TechTime TV besprochen. Der war sehr freundlich. Tim, vielen Dank dafür. Der hat mir ein paar Ratschläge gegeben und die habe ich auch bereits umgesetzt. Das heißt, bei der nächsten Produktion werden wir mit großen Fotoleuchten arbeiten, die unglaublich preiswert sind, erstaunlich preiswert sind. Und werden damit auch ein vernünftiges Licht bekommen. Sie sind schon da, ich habe sie bestellt. Die sind von einem Tag zum anderen geliefert worden, obwohl sie fast nichts kosten für das, was sie leisten. Und das muss also ausprobiert werden. So, und wenn ich das Lichtproblem dann habe, wir haben noch ein Problem mit einer Kamera. Die haben wir ja vorher eingestellt, alle gleich, Testaufnahmen gemacht und die Bilder waren auch vergleichbar gut. Im Schnitt haben wir dann gesagt, nee, diese eine Kamera, eigentlich die beste von allen, die hat ein bescheidenes Bild gemacht. Woran es jetzt liegt, vermag ich noch nicht zu sagen, aber da kommen wir auch noch dahinter. Es müssen da eben bei der Vorbereitung noch ein paar Tests gemacht werden, möglicherweise ein paar Einstellungen geändert werden. Ich kann es, wie gesagt, nicht sagen. Das ist noch ein Buch mit, naja, vielleicht kein 7, aber 2 bis 3 Siege. Ja, und wenn wir dann diese Problematik, wenn wir die soweit bearbeitet, behandelt haben, dann sollte es eigentlich stimmig werden. Was ich nicht will, ich will nicht, dass wir Weihnachten immer noch an der Bildqualität herumdoktern. Das muss passen. Da muss also die Maschine angeworfen werden, die Maschine, also alle Kameras und so weiter. Und dann müssen wir sehen, was Sache ist. Dazu kam, dass wir beim Schnitt, weil wir mit dem geplanten Computer, der derart schwachbrüstig war und Cinelera hat derart gefräßig mit den Ressourcen gehaust, da konnten wir nicht arbeiten. An meinem Computer, an dem ich arbeite, den ich seit 4 Jahren etwa habe, das ist da so ein Multicore, so ein 4-Kern-Computer mit SSD und 2 schönen Platten und allen möglichen Krempel. Aber da ist ein ganz armseliges Display dran, was ich normalerweise ja nur für den Audioschnitt nehme und wenn ich mal irgendwelche anderen Sachen im Internet recherchiere. So, und da konnten wir die Bildqualität nicht so wirklich sehen. Da muss noch der richtige Arbeitsplatz eingerichtet werden. Aber ein Schnittcomputer, wenn ich das zusammenrechne, was die Spezialisten empfehlen, dann bin ich sicherlich auf 1200 bis 1500 Euro. Das ist nicht drin. Da reicht die finanzielle Decke nicht mehr. Ich habe jetzt schon eine ganze Menge Geld dazu geschossen. Ist auch in Ordnung so, aber Schnittcomputer ganz speziell dafür geht im Moment nicht. Müssen wir sehen, wie wir uns da durchmogeln. Erstmal. Kommt ja Weihnachten, vielleicht gibt es ja dann die Möglichkeit, dass wir dann so etwas anschaffen. Ja, dann haben wir die Sache ausgespielt, wie gesagt, knapp 17 Stunden. Und da das ja alles Neuland ist und wir noch nicht wussten, wie kriegen wir die Sachen denn jetzt hochgeschoben zu Speedpartner, haben wir das mit einer ganz normalen SWM gemacht, die wir dann aufgeladen haben und darauf einen Datentarif 5 GB von Aldi gebucht haben, weil das Netz ist, was bei uns hier am stärksten kommt. Und LTE kann ich nur mit Außenantenne damit arbeiten, wenn ich es denn wollte. Und dann Telekom geht auch nicht so wirklich. Also da haben wir also das gemacht, was wir wollten. Telefon oben auf den Dachboden geschleift und weil wir diesen FTP-Clients auf den Androiden da nicht vertraut haben, über USB an einen Club-Computer angeschlossen und die Datei dann vom USB-Stick über den Club-Computer über das Telefon ins Netz geschoben. Auch das waren 4 Stunden. Also zeitlich ist noch eine Menge zu optimieren und zu machen. So, und dann kam die Hilfsbotschaft von Speedpartner, dass es bei denen nicht funktioniert hat, was wir ihnen da angeboten haben, das zu konvertieren. Sie haben also da stundenlang rumprobiert und es ging nicht. Es gab einige Probleme, aber es blieb immer ein grüner Streifen unten. Und dann wurde die Entscheidung gefällt, okay, mit einer niedrigen Bitrate, mit einer geringen Auflösung, wird eine Datei erstmal online gestellt, weil die anderen, AVI und OcVorbis, werden so gut wie gar nicht genutzt. Und die meisten Geräte heutzutage können natürlich MPEG-4. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir das erstmal damit. So, das ist der Stand der Dinge. Es hat sich herausgestellt, der grüne Streifen, der unten erscheint, den wir auch gesehen haben, nachdem wir dann fertig waren, der kam tatsächlich von einem Einstellungsfehler. Wir haben mit 1920 mal 1088 eingestellt, warum auch immer, Taste gebrellt oder geschlafen oder sonst was. Okay, Fehler von uns, der wird nicht mehr passieren. Der versetzte Ton kam durch die Stückelei. Sinelera verhält sich manchmal komisch, wenn man das Bild verschiebt, verschiebt er den Ton nicht mit oder er verschiebt ihn anders als das Bild. Müssen wir auch noch dahinter kommen, warum das so ist, welche Funktion das ist. Das ist aber nicht aufgefallen beim Schnitt, weil da sowieso nur Holper- und Ruppelbilder sind. Aber nach dem Rendern, da haben wir es dann angesehen und da ist aufgefallen, dass wir da teilweise einen mächtigen Versatz haben in der zweiten Hälfte der Sendung. Also das Problem ist erkannt. Da werden wir auch eine Lösung suchen. Zwischendurch ab und zu mal ein Stückchen rendern und gucken, ob der Ton noch stimmt und so. Irgendwas in der Richtung. Es ist viel zu tun. Wir sind ja schon mal im Gebirge. Jetzt müssen wir nur noch den Gipfel erklimmen. Und da habe ich keine Bange davor. Das schaffen wir auch noch. Nochmal vielen Dank für das Lob, für die vielen Glückwünsche und Dank an die Mithelfenden, die sich da wirklich viele Stunden bemüht haben, das alles so werden zu lassen, wie es jetzt ist. Ja, und das war es eigentlich. Naja, nicht mit dem Audiocast heute. Wie geht's weiter? Morgen habe ich einige andere Sachen zu machen. Ich muss ja auch mal ein bisschen Geld verdienen. Übermorgen soll dann das Studio neu ausgeleuchtet werden, komplett neu ausgeleuchtet werden und dann die ersten technischen Proben gemacht werden. Und übermorgen, auf Deutsch heißt das so ungefähr wie Donnerstag, soll dann die neue Aufzeichnung beginnen, die neue Fernsehsendung also produziert werden. Ja, und dann kommt der Schnitt und dann kommt der nächste Audiocast und dann sehen wir, wie weit wir gekommen sind. Das war es erstmal zu dem Stand der Dinge. Und jetzt sollen wir eigentlich noch was machen? Ja, ich glaube, wir hängen jetzt noch die versprochenen Themen hinten dran. Es war 1969. Da wurde das erste Mal über eine Telefonleitung, eine Wedelleitung, was anders gab es damals ja noch nicht, war ja alles analog, zwei Computer miteinander verbunden und die haben dann miteinander kommuniziert. Die haben also die ersten Nachrichten miteinander ausgetauscht. Und die erste Webseite, die überhaupt einmal, wie sagt man denn, erzeugt worden ist, hergestellt worden ist, geschrieben, programmiert worden ist, das war am 20. Dezember in dem Jahr 1969, also vor über 25 Jahren. Und die bestand eigentlich nur aus Text, da standen nur ein paar Sachen drin. Im Internet findet man das, wenn man nach Tim Berners-Lee sucht und dem www. Da wird man das auch finden, wie denn diese Webseite aussah. Es ist ja keine Seite in unserem heutigen Sinn. So, und dann, fast ein Dreivierteljahr später, also fast vor genau 25 Jahren, und da wurde so etwas dann öffentlich gemacht. Und zwar geschah das eigentlich in Genf in der Schweiz und eben Forschungszentrum für Teilchenphysik. Das kennen wir alle unter dem Begriff CERN, C-E-R-N. Und da ging es einfach darum, dass da viele, viele Physiker viel rechnen mussten. Und die brachten teilweise ihre eigenen Computer mit, hatten ihre Computer. Diese Computer waren mehr oder weniger, aber eher miserabel vernetzt. Und da musste nun irgendwie eine Lösung her, damit die vernünftig zusammenarbeiten konnten. Auch wenn dann die Gastwissenschaftler, die ja aus der ganzen Welt dahin gekommen sind, wieder in ihre Heimatländer gekommen sind, aber weiter mitarbeiten wollten. Und Tim Berners-Lee, das ist ein Physiker aus England, der hat irgendwann in den 1960er Jahren beim CERN angefangen mitzuarbeiten. Und das war ihm alles irgendwo zuwider. Er hat dann versucht, die Strukturen in diese Computer, in diesen Computerwildwuchs oder Dschungel, wie er sagte, hineinzubringen. Also Betriebssysteme, Datenbanken, Computernetzwerke. Es war ein wildes Durcheinander. So, und er wollte es miteinander verbinden, konform machen. Und er hat immer gesagt, der CERN ist eine Art Mikrokosmos der übrigen Welt. Die ist ja genauso chaotisch. Wir sprechen ja auch unterschiedliche Sprachen und haben unterschiedliche Abläufe, Handlungsweisen und so weiter und so weiter. Ja, und dann hat er eben, wie gesagt, diese Homepage geschrieben. Also, ich könnte Ihnen, Moment, wie war denn das? Unter http://info.cern.ch/hypertext/www/. Da können Sie sich ansehen, wie seine erste armselige Heimseite ausgesehen hatte. Ja, und das war eben dann der nächste Schritt, dass man dann ein www, ein weltweites Netz, ein World Wide Web geschaffen hat. Und das geht ja auch auf ihn zurück. Und dann ging es eigentlich los. Nachdem so etwas erstmal in der Welt war, dann lief es auch weiter. Dann haben viele, viele andere dieses aufgegriffen und haben dann anschließend eigene Webseiten, eigene Homepages erstellt und haben auch da Kommunikation dahinter gesetzt, Datenbanken dahinter gesetzt, Informationsportale aufgebaut und so weiter. Das war der Start. Das ist erst 25 Jahre her. Vorher gab es nichts. Kommunikation, naja, wann war das bei mir? Ich glaube 79, ja, irgendwann. Da hatte ich mit einem Apple II das erste Mal mit einem Akustikkoppler die Möglichkeit, mit der Cyber 175, die damals im Rechenzentrum der RWTH Aachen stand, in Kontakt zu treten. Es war schon eine mächtige Sache. Und damals gab es den Manfred Lindenlauf, der im Rechenzentrum gearbeitet hat, und der hatte mir die Möglichkeit gegeben, da mal reinzuschnüffeln. Irgendwo war es gigantisch, dass ich in Köln in meinem Laden gesessen habe und mit dem Apple II und Akustikkoppler, übrigens, da musste man noch eine serielle Interface-Karte dafür haben, die muss in einen Slot gesteckt werden. Die musste dann auch noch angesprochen werden, damit man überhaupt so eine Kommunikation aufbauen konnte. So ein richtiges Terminalprogramm in der Art gab es nicht. Das war alles rudimentär. Naja. Und dann meldet sich dieses Ding eigentlich mit Idle Cyber 175 RWTH Aachen oder sowas. Ich werde den Moment nicht vergessen. Und heute, naja, die Internetgeschichte ist nicht mehr wegzudenken. Unsere Welt würde auch nicht mehr funktionieren, denn weltweit nutzen über 3 Milliarden Menschen das Internet und ja, auch viele, viele Privatpersonen. Die haben heute eine eigene Webseite und sind darüber zu kontaktieren. Aber erstaunlicherweise sind Menschen in Deutschland jenseits der 65 Jahre nur noch mit nicht mal 30% im Internet vertreten. Also da ist ein richtiger Bruch, obwohl es ist ja heute eigentlich einfacher. Naja, also Tim Berners-Lee, der Erfinder, Entwickler, Urheber, Verursacher des www, hat einen Grund zu feiern und er selbst sagt, als er mal gefragt wurde, ob er denn ein bisschen traurig ist, dass seine Idee, mit der er ja die Welt verknüpfen, verbinden wollte, mittlerweile kommerzialisiert wird und vielen Firmen zum Geldverdienen dient, sagt er, das ist doch ganz normal, das ist doch ganz selbstverständlich. Egal welche Entwicklung, sie wird immer verwendet, um Geld zu verdienen und unterm Strich ist es ja gut so, solange das Internet für die anderen nach wie vor frei bleibt. Ja. Und das hoffen wir ja alle. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat gesagt, oder hat empfohlen, ein Update des Google-Browsers Chrome zu machen. Und sie empfehlen auch Chrome als Browser. Nach dem neuesten Update soll er nämlich, Update hat die Nummer 52.0.27.43.116, die ganzen bisher bekannt gewordenen Sicherheitslocken geschlossen haben und man damit sehr sicher im Internet surfen können. Das Update, was also jetzt offiziell ist und was das BSI empfiehlt, da sind ja mittlerweile wohl Sicherheiten gegeben, dass Angreifer aus dem Internet den Rechner nicht mehr wie bisher über Chrome massiv schädigen können, weil beliebige Befehle auf dem System ausgeführt wurden oder werden konnten. So, das hat man also beseitigt und jetzt sagt das BSI, holst du dir Chrome und surfst damit. Ja, na gut, also wenn es nicht mehr angreifbar ist, ja. Aber ob ich Chrome wirklich so vertraue, weiß ich nicht. Firefox ist ja nun ein ziemliches kaputtes Teil geworden, leider, mit unglaublich vielen Ecken und Kanten und sonstigen Sachen. Und Chrome weiß ich auch nicht, ob das nun mein Lieblingsbrowser werden könnte. Es gibt ihn ja sowohl für Mac- und Linux-User wie auch für Windows. Also es ist für alle gängigen Plattformen eine Version verfügbar. Aber dennoch, ich habe Bauchschmerzen. Wenn Sie mit Chrome arbeiten, ran an das Update, damit diese bösen Löcher geschlossen werden und damit das BSI auch einen Sinn in seiner Arbeit sieht, wenn die Leute jetzt das machen, was sie sagen. Wenn man sich über irgendjemanden negativ äußert, wenn man also sagt, hier, der hat dies oder das oder guck mal, wie der aussieht oder guck mal, was der macht oder was weiß ich, das ist so vollkommen menschlich. Wenn man das aber öffentlich, zumindest im Internet öffentlich macht, ja, dann wird es ein bisschen schwieriger, denn da geht es ganz schnell um Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Und das ist eine Straftat. Das ist also gar nicht so einfach. Ein Mieter, ein ehemaliger Mieter eines Gewerbegebäudes, der hat, weil er sich mit seinem Vermieter verkracht hat und mit ihm einen Rechtsstreit angezettelt hat, auf einem Internetportal diesen Rechtsstreit veröffentlicht. So, und da hat der Vermieter gesagt, nee, also so geht das nun nicht. Und ist zum Gericht gelaufen und der Richter hat dem Ex-Mieter gerichtlich eben dann untersagt, das zu veröffentlichen. Hat der Mieter gesagt, nee, sehe ich nicht ein. Es ist doch die Wahrheit. Und nun gibt es einen Spruch des Bundesverfassungsgerichtes und dieses hat die Entscheidung wieder aufgehoben. Das heißt, es werden diesem Grundrecht der freien Meinungsäußerung große Bereiche eingeräumt, dass man wirklich sagen kann, was wahr ist. Die Grenzen der Meinungsfreiheit nach Meinung des Bundesverfassungsgerichtes würden erst dann überschritten, wenn die geäußerten Wahrheiten einer unverhältnismäßig großen Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen führen. Das heißt also, man darf die Persönlichkeitsrechte von Personen verletzen. Man darf sie wohl auch unverhältnismäßig verletzen oder auch groß verletzen, aber nicht unverhältnismäßig groß. Das ist wohl die Einschränkung. Also alles mit Maßen, wenn Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Man sollte eher so ein bisschen von der Grenze zurückbleiben, bevor man sich böse Schelte, wenn es dabei bliebe, vom Gericht einhandelt. Aber man darf auf jeden Fall die Wahrheit sagen, auch dann, wenn es denjenigen, den das betrifft, verletzt, denn er hat es ja eigentlich verursacht. So ist es. Seit Jahren gibt es Türschlösser und Mobiltelefone und Tabletcomputer und Klappcomputer, die einen Fingerabdruck als Identifikation verwenden. Und naja, seit Jahren wurde gezeigt, dass man solche Fingerabdrücke einfach fälschen kann. Ganz einfach mit Holzleim und einer Folie Mittlerweile kann man sich sogar ausdrucken. Auch das funktioniert, wurde jetzt wieder bewiesen. Und der Fingerabdruck ist also einmal nicht einzigartig, wie immer behauptet wird, denn es gibt schon Menschen, die gleichen Fingerabdruck haben, wenn auch äußerst selten. Und er ist ganz einfach nachzumachen. Ich nehme ein Bierglas, nehme irgendwas, was irgendjemand angefasst hat, fotografiere diesen Fingerabdruck da drauf, bearbeite ihn nach, mache ihn besser, drucke ihn aus und kann dann mit einer Folie, wo ich den drauf gedruckt habe, auf den Sensor gehen, meinen Finger dahinter legen, sodass also auch das Blut pulsiert für den Fall, dass das getestet wird, und komme sehr einfach, sehr schnell in den Genuss, das, was geschützt wurde, zu öffnen, zu benutzen, mitzunehmen oder zu gebrauchen. Jetzt kommt eine Idee, die es seit vielen Jahren gibt, wieder, weil Galaxy Note 7, dieses neue Smartphone, und das kann man auch mittels eines Iris-Scan entsperren. Das heißt, dieses Telefon guckt den Menschen in die Augen. Klar, die Dinger, die haben ja alle eine Kamera eingebaut, mindestens eine. Und wie geht denn das nun? Also es wird ein Scan der Iris, beide Iris, wie heißen die denn? Irisen? Sind ja auch andere. Also der linken und der rechten Iris gemacht. Und diese Struktur des Auges, die wird analysiert. Und zwar in einzelne Bereiche aufgeteilt und so weiter. Der Iris-Scanner, der hat auch ein Infrarotbild von dem Auge, weil man da die Struktur des Auges noch viel, viel besser erkennen können soll. Da wird also dann die Regenbogenhaut und die Struktur davon sehr genau erfasst und wird gespeichert. Was das Besondere ist, man kann nur von einer Person einen Iris-Scan auf dem Klugcloud ablegen und das wird dann anschließend auch verschlüsselt, diese Daten, diese Informationen, und auf dem Telefon gespeichert. Ja, und einen zweiten kann man nicht mehr ablegen. Es gibt ja auch Menschen, die ein Telefon gemeinsam oder ein Tablet benutzen. Das geht bei dieser Lösung, wie sie jetzt vorgestellt wird, nicht. Kritik kommt eigentlich nur darüber, dass die Information mittels NOx gespeichert und gesichert wird. Und NOx ist ja seit Jahren in der Kritik, dass es angreifbar ist, dass es Daten auf dem eigenen Telefon ablegt, dass es auch Informationen und Hilfen gibt, wenn man mal zum Beispiel ein Passwort vergessen hat, und dass man auch auf anderen Wegen NOx aushebeln kann. Gut, jetzt sagen die Leute aber, okay, mittlerweile gibt es eine neue Version, das gilt ja nur für die alte Version, die Sprüche kennen wir ja alle. Jetzt muss man erst mal sehen, wie es denn wirklich ist, ob es wirklich funktioniert und ob man es schnell und einfach aushebeln kann. Weiterhin ist natürlich auch interessant, wie fehlerträchtig denn so ein Iris-Scan ist. Ein Fingerabdrucksensor, naja, der hat seine Macken. Und dadurch, dass nun auch Infrarotlicht in das Auge gestrahlt wird, damit man die Struktur der Regenbogenhaut erkennen kann, gibt es auch wieder gesundheitliche Bedenken. Aber der Hersteller sagt, es ist eine Erkennung eingebaut, wenn das Auge zu nah vor der Infrarotleuchtdiode ist, dann schaltet sich diese automatisch aus. Also knutschen kann man das Telefon nicht, wenn man es entsperren will. Man muss also einen gewissen Abstand einhalten. Wir werden sehen, es ist sicherlich eine höhere Sicherheit und es ist auch bequemer, als mit einem Fingerabdruck zu arbeiten, denn da muss ich die Handschuhe ausziehen und Augenschuhe gibt es ja nicht, wenn es im Winter kalt ist. Und es ist auch, wenn die Finger verschmutzt sind oder sowas, alles nicht ganz so einfach. Allerdings dauert es auch deutlich länger. Ein Fingerabdruck, na, der ist in Sekundenbruchteilen erkannt. Und sowas, das kann hier schon eine Sekunde und auch ein bisschen länger dauern, bis das Telefon mir in die Augen geguckt hat und festgestellt hat, ob es mich mag oder ob es mich nicht mag. Was der Hersteller noch angibt, dass es auch von Lichtverhältnissen abhängig ist. Also bei Gegenlicht soll das System Probleme haben. Und wenn jemand Brillen oder Kontaktlinsen trägt, dann soll das auch nicht sicher funktionieren. Es funktioniert, aber eben nicht sicher. Wir sehen, jede dieser Techniken hat also seine Probleme. Wenn ich künftig also die Kontaktlinsen rausnehmen müsste, um mein Telefon zu entsperren, wäre das natürlich blöde. Aber wir werden sehen, ob sich sowas durchsetzt oder ob möglicherweise eine verbesserte Technologie auch mit Kontaktlinsen und Brillen zurechtkommt. Tja, die einen lassen ihre Pakete durch die Luft fliegen, da wo man eben sehr schlecht hinkommt, also vielleicht irgendwo auf der Alm oder sonst wo. Aber andere versuchen jetzt mit einem 6-rädrigen Roboter, der auf normalen Wegen gehen soll. Allerdings in den Bildern sind überall so Leitlinien aufgezeichnet, denen er dann folgen muss. Dieser Lieferroboter soll also dann Pakete direkt zum Kunden bringen. Und zwar wird das getestet in Düsseldorf. Da weiß ich es genau, von Hermes. Und die wollen dann sehen, ob sie es damit irgendwie besser hinkriegen, die Pakete sehr, sehr schnell von dem Lieferanten an den Kunden zu bringen. Auch Mediamarkt, das sind die, die nicht blöd sind oder vielleicht doch, oder ich weiß es nicht, auch die wollen Sendungen direkt zum Empfänger an die Haustür bringen. Jetzt wollen sie natürlich erstmal rauskriegen, wie reagieren denn die Kunden da drauf, wenn da plötzlich ein Roboter vor der Haustür steht und sagt, hier hast du Paket oder wie auch immer. Auf jeden Fall sollen diese 6-rädigen Klötze mit bis zu 5 km/h auf den Fußwegen entlangrollen. Wie sie über die Straße kommen, ist auch noch nicht so ganz klar, mir jedenfalls nicht. Hergestellt wurden sie von dem Unternehmen Starship Technologies, das ist dann aus Estland, dieses Unternehmen. Und die oder lassen ihre Roboter sich orientieren mit 9 Kameras. So, und damit sollen dann Zusammenstöße mit Fußgängern und mit irgendwelchen anderen Gegenständen, Mauern, Begrenzungen, Gebüsch, Laternen und so weiter und vielleicht auch anderen Robotern ausgeschlossen werden. Die Hoffnung der testenden Firmen ist natürlich, dass man sehr schnell den Kunden beliefern kann. Das heißt, Kunde geht ins Internet, guckt bei Blöd rein, aha, da ist ein neuer Rasierapparat, will ich haben, macht Klick und eine halbe Stunde später klopft der Roboter an die Tür und sagt, hier hast du. Und ab ist der Bart. Irgendwas in dieser Richtung wird sich wahrscheinlich irgendwann mal durchsetzen. Was genau, weiß man nicht, denn am Anfang dieses Jahres hat man ja 3 Monate lang im oberbayerischen Reit im Winkel eine Drohne 8 Kilometer von einer Talstation bis zu einer Alm auf 1200 Meter Höhe fliegen lassen und dabei innerhalb dieser Zeit 130 Pakete fast automatisch geliefert. Sicherlich eine sinnvolle Sache, wenn man das über unbelebtem Gebiet macht, was schwer zugänglich ist. Da wäre der 6-rädrige Roboter nicht so geeignet. Da ist wieder diese Drohne besser geeignet. Aber wir können erkennen, es wird mächtig daran gearbeitet, dass wir auch die Zustellung automatisieren. Und wenn Autos automatisch fahren können, dann sollte sich natürlich auch ein solcher kleiner Roboter vollkommen automatisch und autonom innerhalb einer Menschenmenge und durch eine Stadt bewegen können. Ob er dann auch abwartet an der Ampel, Fußgängerampel, bis grün ist oder wie das gelöst wird, ich muss mal sehen. Vielleicht erwische ich mal ja so ein Ding in Düsseldorf, mal gucken, wie er denn arbeitet und wie er funktioniert. So, ein paar Themen, die ein bisschen durcheinander sind, aber es soll ja auch bunt sein. Und vor allen Dingen für die Leute, die wissen wollen, wie sieht es aus mit Fernsehsendungen, wie geht es weiter? Ihr habt ja gesehen, dass es weitergeht. Ich habe es ja versprochen. Ich mache keine Sprüche, wenn ich die nicht einhalten kann. Und jetzt geht's wieder an die Arbeit. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Fernsehsendung. Und wenn Sie wollen, nächsten Montag wieder mit dem nächsten Audiocast. Und dann erst an dem darauf folgenden Sonntag wieder die nächste Fernsehsendung. Und so weiter und so weiter. Und tschüss. Immer ein Bit übrig behalten und vielleicht auch einen Bitty, oder? Sollte man mal drüber nachdenken. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.